Nördlich von Pasadena, über den Hügeln Hollywoods, windet sich eine schmale Straße den fast 2000 Meter hohen Mount Wilson hinauf. Sie führt durch unberührte Wälder, in denen es noch Berglöwen und Braunbären gibt, Felslandschaften und tiefe Schluchten. Dann plötzlich ein riesiges eisernes Tor. Auf Knopfdruck öffnet sich der Einlass und die Straße verläuft in noch engeren Kurven, bis zum höchsten Punkt des Berges, wo sich eine strahlend weiße Kuppel zum Abendhimmel erhebt. Die Kuppel des Mount Wilson Observatoriums. Hier in diesem 30 Meter hohen runden Bauwerk wurden einige der bahnbrechendsten Entdeckungen der modernen Astrophysik gemacht. Hier wurde die Geschichte unseres Universums neu geschrieben. Der Entdecker dieser neuen Naturgesetze war Edwin Paul Hubble.
Hubbles Universum von Gabi Schlag und Benno Wenz.
Hi, how are you doing?
Hi, how are you?
Good to see you. How was the trip?
Very nice.
Well, welcome to Mount Wilson.
Thank you.
Dave Churesiewicz, Superintendent des Mount Wilson, begrüßt uns ausnehmend freundlich. So ist das eben in Hollywood. Er sieht aus wie ein gealterter Clark Gable. Voller Stolz öffnet er das knarrende Tor des Mount Wilson-Heiligtums, das 100-Inch-Teleskop.
I want you to think of this dome. Ich
möchte, dass wir diese Kuppel so betrachten wie eine Kathedrale, wie sie zum Beispiel in Europa zu finden ist. Und wie eine Kathedrale ein religiöses Monument ist, so ist diese Kuppel ein Denkmal der Wissenschaft. Sie ist das Denkmal der Astronomie. Ein heiliger Platz, zumindest für uns Astronomen, wegen all der großen Entdeckungen, die mit dem sagenhaften Instrument in dieser Kuppel gemacht wurden.
Und dann setzt sich das Teleskop in Bewegung und beginnt, um die eigene Achse zu rotieren. Aber wie kann das sein? Wir können weder eine Rotationsachse noch ein Lager erkennen. Ist es möglich, dass sich gar nicht das Teleskop bewegt, sondern das gesamte Gebäude einschließlich uns selbst? Erstaunt blicken wir nach oben und unten. Dave Churesiewicz amüsiert sich. Erst nach und nach begreifen wir, dass die Kuppel sich ebenfalls dreht.
Bear in mind that this is a 500-ton dome, steel dome.
Das ist eine 500 Tonnen schwere Stahlkuppel, die von einem Motor gedreht wird. Diese Art der Konstruktion war zur damaligen Zeit eine ganz verblüffende Technologie. Und die Kuppel dreht sich heute immer noch so sanft wie 1917, als sie fertiggestellt wurde.
Das auch für heutige Verhältnisse noch riesige Teleskop richtet sich aus und dann öffnet sich die gigantische Kuppel. Wir blicken ins Universum. Der Himmel über uns ist, trotz der Nähe zum Moloch Los Angeles, so rein und klar, dass Mount Wilson nach wie vor einer der weltbesten Standorte für Teleskope ist. Direkt unterhalb der rechteckigen Öffnung der Kuppel, auf der Galerie, das Steuerpult des Teleskops. Leicht eingestaubt, aber scheinbar noch funktionsfähig. Hier an diesem Pult hat Edwin Hubble die Sternenkarten gelesen, das Teleskop justiert und die Zeiten eingestellt. Hier steht eine Sternenuhr, die immer noch in Betrieb ist. Und die Bücher mit Hubbles Aufzeichnungen liegen aufgeschlagen, als würden sie heute Nacht wieder benutzt. Dan Nicholson ist zu uns ins Observatorium gekommen. Der rüstige, heute fast 90-jährige Astronom kannte Hubble noch persönlich. Er leitete damals das Observatorium, als Nicholson seinen Dienst in Mount Wilson begann. Und wie damals erklimmt Nicholson die bewegliche Plattform, auf der die Astronomen sich an das Okular des Teleskops heranfahren konnten und auf der wir jetzt stehen. Die Plattform ist schmal und nicht durch ein Geländer gesichert. Der Nicholson erzählt, wie kalt es hier war, wenn man als Astronom seinen Dienst versah. Die Temperaturen fielen häufig unter den Gefrierpunkt. Die Teleskope mussten mit klammen Fingern punktgenau eingestellt werden, während die Augenlider an den Okularen festfroren.
I think that there is no one alive today
who actually operated this telescope before I did.
Ich denke, es lebt heute keiner mehr, der das Teleskop vor mir benutzte. Ich war jung. Es war Februar und es war kalt. Ich dachte nicht viel darüber nach, bevor ich ungefähr 15 Minuten auf dem Ausguck war und begriff, dass ich noch 3 Stunden dort sein musste in der Kälte. Das war dann nicht so erfreulich. Es war in vieler Hinsicht härter als heute. Aber damals war das selbstverständlich. Und man hinterfragte die Dinge nicht. Es war einfach so.
And astronomers didn't feel that it was anything unusual. It was just the way it was.
Mount Wilson, Oktober 1919. Auch Edwin Hubble fror, als er es tatsächlich geschafft hatte, eine Stelle am Mount Wilson Observatorium zu ergattern. Nach dem Tod des Vaters, endlich vom lästigen Jurastudium befreit, war Hubble zunächst an der Universität Chicago gelandet, wo damals der berühmte Astronom und Teleskopkonstrukteur George Ellery Hale am nahen Yerkes Observatorium sein erstes großes Teleskop installiert hatte. Hubble schloss seine Doktorarbeit ab, eine Untersuchung über die Sternennebel, für die er gelegentlich auch das deutsche Wort Nebelflecken gebrauchte. Hubble wusste, dass seine Dissertation ein solides Stück Arbeit, jedoch kein geniales Werk war.
Es fügt der Summe menschlichen Wissens nichts Wesentliches hinzu. Eines Tages, so hoffe ich, werde ich die Natur dieser Nebelflecken mit einigem Nutzen studieren können.
Um dieses Ziel zu erreichen, musste Hubble unbedingt eine Forschungsstelle an einem Observatorium mit den besten Teleskopen bekommen. Denn Hubble wusste genau, wer Zugang zum besten Teleskop hat, sieht das Universum und seine Gesetzmäßigkeiten am klarsten. Daher wollte Hubble unbedingt zum Mount Wilson. Dort war man bereits auf das große 1,50 Meter Teleskop stolz und das noch größere 2,50 Meter Teleskop sollte bald fertig sein. Auch das kalifornische Observatorium war nicht abgeneigt, den vielversprechenden Astronomen als Mitarbeiter zu gewinnen. Doch zu einer Zusammenarbeit kam es erst später, da die Vereinigten Staaten in den Ersten Weltkrieg eingetreten waren und Hubble freiwillig in den Krieg zog. Erst im Herbst 1919 fand sich Hubble am Mount Wilson Observatorium ein. Immer noch als Nachwuchsastronom mit verhältnismäßig geringer Erfahrung. Sein Selbstbewusstsein war jedoch bereits unerschütterlich. Einer seiner Mitarbeiter beschrieb, welches Bild sich darbot, wenn Hubble am Teleskop arbeitete.
Seine große, kräftige Gestalt mit der Pfeife im Mund zeichnete sich deutlich gegen den Himmel ab. Ein frischer Wind ließ seinen Militärmantel um den Körper schlagen und trieb hin und wieder Funken aus der Pfeife in die Dunkelheit der Kuppel. Die Sicht war in dieser Nacht für die Verhältnisse auf Mount Wilson eher schlecht. Aber als Hubble mit der entwickelten Fotoplatte aus der Dunkelkammer zurückkam, war er überglücklich. »Wenn dies ein Beispiel für schlechte Sichtbedingungen ist«, sagte er, »dann werde ich mit den Mount Wilson-Instrumenten immer brauchbare Fotografien erhalten.« Die Zuversicht und die Begeisterung, die er in jener Nacht bewies, waren typisch für seine Art, Probleme anzugehen. Er war sich seiner selbst stets sicher und wusste genau, was und wie er etwas machen sollte.
Der Astronom und damals jüngste Kollege Hubbles, Dan Nicholson, teilt diese Begeisterung nicht. Wie viele andere ist er der Meinung, dass Edwin Hubble arrogant und herablassend war. Viele der Kollegen schätzten Hubble seiner Arbeit wegen, lehnten ihn aber menschlich ab.
But he had ideas of greatness.
Er hatte schon grandiose Ideen, aber auch einen Spleen. Während seines Studiums hatte er 1 Jahr in Oxford verbracht. Dort hatte er sich einen britischen Akzent angeeignet und trug ausschließlich britische Garderobe, zum Beispiel Knickerbocker und Tweed. Es war nicht leicht, mit ihm auszukommen, denn er wollte immer im Vordergrund stehen.
Auch in der Wissenschaft vertrat Hubble eher ausgefallene Ansichten. In der sogenannten großen Debatte, die die astronomische Welt in 2 Lager teilte, versuchte er, die Fachwelt davon zu überzeugen, dass die Sternennebel unabhängige Galaxien seien. Das war ärgerlich für die anderen Astronomen von Mount Wilson, denn die vertraten die Ansicht, dass die Milchstraße die einzige Galaxie sei und die Nebel in ihrem Bereich lägen. Vor allem Harlow Shapley, der Direktor des Mount Wilson Observatoriums, vertrat die Eine-Galaxie-Theorie. Der eher zurückhaltende Harlow Shapley fand Edwin Hubble auch sonst nur schwer erträglich. Denn Hubble setzte sich unentwegt in Szene, pflegte zum Beispiel mit großem Vergnügen, ein Streichholz anzuzünden, es in die Luft zu schnipsen, nach einer vollen Drehung wieder aufzufangen und seine Brière-Pfeife damit anzuzünden. 1923 dann konnte Hubble nachweisen, dass es sich bei dem Andromeda-Nebel tatsächlich um eine ferne Galaxie außerhalb der Milchstraße handelt. Shapley gab sich geschlagen und verließ Mount Wilson, um Direktor des Harvard-Observatoriums zu werden. Damit verließ er auch das Observatorium, das die stärksten Teleskope der Welt besaß und an dem die bahnbrechendsten astronomischen Entdeckungen der nächsten Jahrzehnte gemacht werden sollten.
Noch heute ist das Mount Wilson-Teleskop funktionsfähig und wirft einen beeindruckenden Schatten an die Kuppel. David Jurasowicz richtet es noch einmal für uns aus. Das gewaltige Gerät hebt und senkt sich, bis Jurasowicz die exakte Position gefunden hat.
This is the Mount Wilson Observatory 100-inch telescope. It was completed in 1917.
Das 100-Inch-Teleskop auf dem Mount Wilson wurde 1917 fertiggestellt und war damals das größte Teleskop der Welt. Bis 1948, als das 200-Inch-Teleskop auf dem Mount Palomar in Betrieb ging. Das 100-Inch-Teleskop ist eines der historisch bedeutsamsten Instrumente der Welt, denn mit ihm wurden einige der wichtigsten Entdeckungen des 20. Jahrhunderts gemacht. Edwin Hubble und sein Assistent Milton Humason maßen die Geschwindigkeit, mit der das Universum expandiert.
Bereits vorher hatte der belgische Theologe und Astronom Georges Lemaître in einer kurzen Notiz erstmals die Urknalltheorie beschrieben. Demnach ist das Universum aus einem kleinen Punkt heraus explodiert. Lemaître stützte seine Theorie auf die Messungen am Mount Wilson. Dort hatte Hubble herausgefunden, dass es außer unserer Heimatgalaxie, der Milchstraße, noch weitere Galaxien gab. Das Universum also um ein Vielfaches größer war als bisher angenommen. Nacht für Nacht richtet Hubble sein Teleskop auf immer neue Galaxien und beobachtet das Farbspektrum ihres Lichts. Das Ergebnis hält er auf Fotoplatten fest. Galaxie um Galaxie fotografieren Edwin Hubble und sein Assistent Milton Humason und entdecken im Farbspektrum eine Rotverschiebung des Lichts. Ein Effekt, den man nur messen kann, wenn eine Lichtquelle sich entfernt. Dann werden die Abstände zwischen den Wellenbergen größer und das Licht erscheint röter. Je schneller die Bewegung, desto röter das Licht. Hubbles Assistent Humason ist eigentlich Fotograf, hat sich aber schon früh für Kosmologie interessiert. Im Observatorium fing er als Hausmeister an, wurde dann von Hubble immer häufiger zu Assistentenjobs herangezogen, auch weil er einer der wenigen war, die mit ihm klarkamen.
Well, at first, of course, Humason was really just an assistant.
Am Anfang war Humason natürlich nur ein Assistent und Hubble sagte ihm, welche Art von Beobachtungen er wollte. Aber mit der Zeit verstand Humason immer mehr von dem Job und machte selbst Vorschläge, was zu tun war, und eigene individuelle Beobachtungen. Er war nicht nur ein Gehilfe für Hubble, sondern ein gleichwertiger Kollege.
5 Jahre lang tragen die beiden Daten über die Bewegungen von Galaxien zusammen, notieren ihre Richtung und wie schnell sie sich bewegen. An einem Septemberabend beginnt Hubble, die gesammelten Beobachtungen zu vergleichen. Er setzt Bewegungen und Entfernungen in einem Diagramm in ein Verhältnis zueinander und trägt die Galaxien als Punkte in das Diagramm ein. Als er die Punkte verbindet, kommt etwas Überraschendes zutage. Eine gerade Linie. Und diese gerade Linie bedeutet, die Beschleunigung einer Galaxie ist proportional zu ihrer Entfernung. Zweimal so weit weg, die Beschleunigung ist zweimal so groß. Dreimal so weit weg, die Beschleunigung ist dreimal so groß. Er hat das nach ihm benannte Hubble'sche Gesetz aufgestellt. Die Beschleunigung einer Galaxie nimmt proportional zu ihrer Entfernung zu. Edwin Hubbles Name ist in aller Munde. Die Entdeckung des expandierenden Universums hat ihn zu einer Berühmtheit gemacht. Die Hollywood-Stars der 30er Jahre drängeln sich vor dem Mount Wilson Observatorium, um ja einen Blick durch das Teleskop zu erhaschen. Wichtige Persönlichkeiten laden ihn zum Dinner. Er nimmt an der Feier zur Oscarverleihung teil. Und dann kommt der wichtigste lebende Wissenschaftler persönlich zu Besuch.
The day that Einstein did come to the observatory to visit.
Der Tag, an dem Einstein das Observatorium besuchen kam, war ähnlich wie heute. Es war im Januar, sehr kalt, und ich glaube nicht, dass ihm dieser Rummel gefallen hat. Es war ein mediales Ereignis. Journalisten aller Art waren da und Fotografen. Es muss eine sehr anstrengende Erfahrung für ihn gewesen sein. Einstein kam 1931 hierher wegen der bedeutenden Entdeckungen, die auf dem Mount Wilson gemacht worden waren. Die Expansion des Universums. Und das Maß dafür, wie stark das Universum expandiert, das hatten Humason und Hubble herausgefunden. Nach Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie musste das Universum expandieren. Aber Einstein weigerte sich, das zu akzeptieren. Er dachte, dass Gott so etwas niemals zulassen würde. Das Universum muss statisch sein. So ergänzte Einstein seine Gleichungen um einen Faktor, der das Universum statisch macht, und nannte das die kosmologische Konstante. Nun, Hubble und Humason bewiesen in den 1920er Jahren mit diesem Teleskop, dass das Universum expandiert, und waren tatsächlich in der Lage, diese Expansion auch zu messen. Und als Einstein 1931 kam und mit unseren Astronomen sprach, sah er seinen Fehler ein und nannte ihn später den größten Irrtum seines Lebens.
Als Einstein das große Teleskop sah, war er beeindruckt. Er war an den technischen Details sehr interessiert, bestand zum Schrecken aller Anwesenden darauf, auf den stählernen Rahmen des Teleskops hinaufzuklettern, und bewies große Sachkenntnis, ungewöhnlich für einen Physiktheoretiker. Elsa, Einsteins Frau, zeigte sich weniger beeindruckt, als sie hörte, wie wichtig dieses Teleskop für die Erkenntnis der Struktur des Universums gewesen sei, sagte sie, so etwas macht mein Mann auf der Rückseite eines alten Briefumschlags. Während des Besuchs wurden ununterbrochen Fotos gemacht. Und auf allen Gruppenfotos schaffte Hubble es, immer direkt neben Einstein zu stehen. Nach der Besichtigung des Teleskops ging es in das sogenannte Kloster zum Dinner.
We're going into the building that is called the monastery.
Das Gebäude wird das Kloster genannt. Eine Übernachtungsmöglichkeit für Astronomen und Besucher, wo sie während der Observationen bleiben können. Es wird immer noch benutzt und ist immer noch ein sehr nettes, kleines Gebäude.
It's still used and it's still a very nice little building.
Wir folgen dem Weg hinunter bis zu einem kleinen schlossartigen Gebäude, das Kloster. Die Unterkunft war eine Idee von George Ellery Hale, dem genialen Teleskopkonstrukteur, der dem weiblichen Geschlecht sehr zugetan war. Um nicht von der Arbeit abgelenkt zu werden, bestand er darauf, dass hier keine Frauenbesuche stattfinden sollten. Dave Jurasiewicz geht voran und wischt ein paar Spinnweben beiseite, bevor er die Tür zum Wohn- und Esstrakt des im Tudor-Stil errichteten Holzgebäudes aufschließt. Wir betreten eine kleine Diele, die direkt ins Esszimmer führt. Ein riesiger eichener Tisch dominiert den Raum. 12 Stühle finden bequem Platz. Der Raum wirkt rustikal, fast wie eine Küche für Wildhüter oder andere raue Gesellen. Trotzdem trafen sich hier die größten Geister der Astronomie. Und wiederum hatte Edwin Hubble Gelegenheit, sich in Szene zu setzen.
The evening meal. Here in the monastery was rather formal.
Das Abendessen war ziemlich formell. Der Beobachter des großen 100-Inch-Teleskops saß am Kopfende des Tisches. Auf der einen Seite der Beobachter vom 60-Inch-Teleskop, auf der anderen Seite der Tagesbeobachter. Es war das Recht und die Pflicht des am Kopfende sitzenden Beobachters, das Thema für die Unterhaltung auszusuchen und damit zu beginnen. Ebenso wie er mit der Glocke klingelte, um das Essen auftragen zu lassen. Hubble verbrachte die meiste Zeit in diesem Raum und war dann in die 11. Ausgabe der Encyclopaedia Britannica vertieft. Immer auf der Suche nach einem Thema, das außer ihm noch niemand kannte. Er genoss es, mit diesem Thema dann die Diskussion am Tisch zu dominieren. Das war Teil seines Charakters.
Vom Esszimmer führt der Weg direkt ins Wohnzimmer, wo einige rote Schaukelstühle vor dem Kamin arrangiert sind. In den Regalen wertvolle Erstausgaben zu physikalischen Fragen. Der Rest erstaunlich spartanisch.
You can see the bookcases around. Mostly have astronomy reference works.
In diesem Raum gibt es eine Bibliothek mit vielen astronomischen Arbeiten. Nach ihren Himmelsbeobachtungen kamen die Astronomen hierher zum Studieren. Mit Feuerstelle für die kalten Nächte. Wirklich gemütlich. Einstein soll auf diesem Stuhl gesessen haben, als er eine Nacht hier oben verbrachte.
Einstein is alleged to have sat in this chair.
Einstein konnte Jupiter, Mars, den Asteroiden Eros und verschiedene Galaxien sehen, außerdem den blassen Begleiter des Sirius im Sternbild des großen Hundes. Dieses Objekt interessierte ihn besonders, denn Fotografien seines Spektrums hatten eine seiner Vorhersagen bestätigt, die auf der Relativitätstheorie basierte. Bei einem großen formellen Essen hielt Einstein eine Rede, die im Radio übertragen wurde. Er erwähnte Hubbles Arbeit und ihre Bedeutung für ein dynamisches Konzept der räumlichen Struktur des Universums. Nach seiner Rückkehr nach Europa machte Einstein das wahr, was er in Amerika schon angedeutet hatte. Er verkündete offiziell, seine bisherige Position geändert zu haben. Die kosmologische Konstante sei ein Irrtum gewesen. Das Universum dehne sich tatsächlich aus. Das habe Hubble bewiesen. Einstein hatte Hubble persönlich erwähnt. Und damit wurde Hubble noch berühmter, als er es ohnehin schon war. Die Publicity durch Hubbles Entdeckungen, die Besuche von Filmstars und anderen berühmten Persönlichkeiten aus Politik, Wissenschaft und gesellschaftlichem Leben verwandelten Mount Wilson von einer stillen Enklave für Astronomen zu einer Touristenattraktion. Alle wollten das Teleskop sehen, was nur nach Voranmeldung erlaubt wurde. Der Besucherandrang auf dem Mount Wilson war bald so groß, dass man Tickets ausgeben musste. Der Direktor des Mount Wilson Hotels und die Leitung des Observatoriums stritten sich darum, wer den Zugang zum Teleskop regeln durfte. Viele Besucher wandten sich direkt an die Astronomen. Und bald waren die Hubbles Gastgeber einer wachsenden Zahl von Prominenten. Der Medienmogul William Randolph Hearst ließ es sich nicht nehmen, anschließend die Hubbles auf sein legendäres Hearst Castle einzuladen. Beim ersten Dinner wurde Edwin neben Marion Davis platziert. Die Schauspielerin, die Hearst mit allen Mitteln zum Star aufbauen wollte, blieb jedoch an den folgenden Abenden dem Dinner fern. Sie hatte Angst vor Genies, seit Einstein sie bei einer ähnlichen Gelegenheit den ganzen Abend lang konsequent ignoriert hatte. Am 4. März 1937 wurde Hubble zur Zeremonie anlässlich der Verleihung des Oscars eingeladen, als Gast des Filmregisseurs Frank Capra. Capra begann seine Eröffnungsrede mit der Begrüßung des größten lebenden Astronomen der Welt und bat Hubble, sich zu erheben. Drei große Spotlights richteten sich auf ihn, während das Publikum applaudierte. Hubble hatte gerade einen neuen, nach ihm benannten Kometen entdeckt, was seine Popularität noch mehr steigerte.
He was the person, of course, when on the average man on the street thought about, you know, who is a famous astronomer at Mount Wilson. The first name that came to mind, of course, was Edwin Hubble.
Wenn der einfache Mann auf der Straße darüber nachdachte, wer der berühmteste Astronom von Mount Wilson ist, fiel ihm sofort Hubble ein. Schon einfach deshalb, weil er am meisten Publicity hatte. Und Hubble selbst genoss den Glanz, ein Teil von Hollywood und der kulturellen Szene zu sein, mitten unter Musikern und Drehbuchautoren. Er wollte Teil dieser, man könnte sagen, Galaxie sein. Sie luden ihn ein. Er kultivierte seinen Ruf unter den Wissenschaftlern, genauso wie den im öffentlichen Leben. Und die Prominenten genossen es, mit ihm in Verbindung gebracht zu werden.
Not his reputation among astronomers necessarily, but his reputation among the public.
Der Mount Wilson war zum Wallfahrtsort der Society geworden. Und als die Hubbles dann 1938 im Haus von Aldous Huxley Charlie Chaplin kennenlernten, hatten sie eigentlich alles erreicht, was man in der Hollywood-Galaxie erreichen kann. Eines ist Edwin Hubble allerdings versagt geblieben. Der Nobelpreis. Für Astronomie ist er nicht vorgesehen. Obwohl das Komitee darüber nachdachte, ob man nicht die Statuten ändern sollte. 1948 verließ Hubble den Mount Wilson, um das nächstgrößere Teleskop auf dem Mount Palomar zu übernehmen. Während der Ruhm vieler Hollywood-Stars bald wieder verblasste, blieb Edwin Hubble bis zu seinem Tod im Jahr 1953 der absolute Star unter den Astronomen. Geliebt und aufgrund seiner Arroganz und Exzentrik gehasst, aber unzweifelhaft anerkannt für seine genialen astronomischen Leistungen.
Unser Besuch auf dem Mount Wilson Observatorium ist zu Ende. Das eiserne Tor zum Observatorium auf dem Mount Palomar schließt sich hinter uns und wir fahren in Serpentinen zurück Richtung Hollywood. Es ist Nacht und die Sterne funkeln. Wir denken an das fliegende Teleskop, das in die Erdumlaufbahn geschossen wurde und vielleicht über uns seine Bahn zieht. Ein Teleskop, das seit 1990 mit seinen gestochen scharfen Fotografien aus den entferntesten Gegenden des Universums unser Bild vom Kosmos nachhaltig prägt und verändert. Das Weltraumteleskop ermöglicht die bisher tiefsten Einblicke in das Universum. Es hat schwarze Löcher nachgewiesen, der Geburt von Galaxien am Rand des Universums zugeschaut. Und es hat unerreicht scharfe Aufnahmen von sämtlichen Planeten unseres Sonnensystems geliefert. Der Name des Teleskops ist Hubble.